Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir trauern, dann geht es meistens um einen Verlust, ein Ende, enttäuschte Hoffnungen, der Tod eines Angehörigen, der Verlust der Arbeit, das Ende einer Liebe. Trauer hat mit Abschied zu tun und ein wenig mit Sterben. Der Titel dieser Lebenshilfesendung klingt da fast ein wenig paradox. Warum wir Trauer zum Leben brauchen, darüber wollen wir heute mit Ihnen nachdenken. Trauern und Leben, wirklich eine seltsame Konstellation. Wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb darüber mit Anne Kruse. Sie hat ein Diplom in katholischer Theologie, ist Seelsorgerin und leitet in der Malteserklinik von Wegbecker die Abteilung Seelsorge, psychologische Beratung. Sie ist uns zugeschaltet aus Bad Brückenau, südlich von Fulda liegt das. Herzlich willkommen, Frau Kruse.
Ich grüße Sie, Frau Fröhlich.
Frau Kruse, ganz kurz zum Hintergrund der Klinik von Wegbecker. Sie bietet seit 60 Jahren Naturheilverfahren an, vor allem zur Behandlung von chronischen Erkrankungen und zur Vorsorge. Und oft ist da auch psychisches, psychologisches mit im Spiel. Wenn Sie sagen, Frau Kruse, wir brauchen die Trauer zum Leben. Wie kommen Sie darauf? Man wird ja eher Trauer mit Tod verbinden.
Das haben Sie sehr gut beschrieben, finde ich gerade. Für mich bedeutet Trauern die Fähigkeit, die Abschiede, die Verluste, von denen Sie gerade schon einige Beispiele genannt haben, die Fähigkeit, diese Verluste im Leben zu bewältigen, zu verarbeiten, zu überleben quasi auch. Deshalb ist für mich die Trauer die Fähigkeit, aus dem Sterben, also aus dem kleinen Sterben, dem etwas beenden müssen, sich von etwas trennen müssen, wieder herauszukommen zum Leben hin.
Das heißt, wir brauchen die Trauer deswegen, weil wir, wenn wir nicht trauern, vielleicht gerade zu diesem Leben gar nicht mehr hinfinden?
Genau, das genauso würde ich es beschreiben. Wenn wir nicht trauern, wenn wir uns die Trauer verbieten, wenn wir keinen Raum finden für die Trauer, wenn die Trauer für uns alleine zu mächtig ist, was sehr oft passieren kann, wenn wir uns, wenn wir alleine sind mit der Trauer und sie nicht alleine bewältigen können, dann und wir sie dann uns von ihr abtrennen, dann kann es sein, dass etwas stecken bleibt in uns, dass etwas liegen bleibt, dass etwas nicht bearbeitet ist und dann in uns gärt, könnte man als Bild benutzen, wie etwas, das nicht bearbeitet oder weggeräumt ist. Und das kann dann Schmerzen verursachen, Beschwerden, kann sich verschieben, kann vielleicht somatisch auftreten in körperlichen Beschwerden und uns das Leben wirklich schwer machen.
Das sind also Belastungen, die wir da aus dieser schmerzhaften, vielleicht auch traumatischen Erfahrung mit hineinnehmen ins weitere Leben. Was sagt denn die Psychologie zum Thema Trauer?
Die Psychologie ist selber zerrissen, muss man sagen, wenn man die Psychologie als Ganzes jetzt betrachten will. Es gibt Bereiche der Psychologie, die sehr kreativ, anerkennend, wertschätzend mit Trauer arbeitet. Ich erwähne vielleicht ein Buch von Verena Kast. Sie ist eine sehr berühmte Psychologin. Sie hat ein bahnbrechendes Werk geschrieben. Trauern ist der einfache Titel. Sie arbeitet mit Hilfe von Träumen mit Menschen, die in Trauer sind. Und es gelingt ihr, die Menschen abzuholen und in ihrer Trauer zu begleiten. Also es gibt diese Richtung unter den vielen zahlreichen in der Psychologie. Es gibt aber auch in der Psychologie eine gewisse Unsicherheit. Wie lange darf denn Trauer dauern? Es gibt die in der neuen Diagnose, in dem neuen Diagnosebuch des ICD-10, so nennt sich das in der psychologischen Fachsprache, ist ein bestimmter Zeitraum nur für die Trauer festgelegt. So wie der Volksmund oft von dem Trauerjahr gesprochen hat, so hat sich die Psychologie in den letzten Jahren entschieden, dass man eine bestimmte Zeit von Trauer als normal erachtet und ab einem bestimmten Punkt wird es krankhaft. Meine persönliche Erfahrung ist es, dass Trauer so unterschiedlich in ihrer Form, in ihrer Länge, in der Intensität, in den beteiligten Gefühlen ist, dass ich eine Schwierigkeit habe, so eine Grenze zwischen normal und krankhaft zu akzeptieren.
Also eine objektive äußere Grenze, sagen Sie, kann man eigentlich nicht festlegen. Aber ist es so, dass es für jeden Menschen irgendwann doch mal eine Grenze gibt, wo die Trauer sich zumindest verwandeln sollte? Vielleicht von Säulen ist schwierig,
ja, genau, zu reden, ne? Genau, das war es, wo ich gerade auch hing. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen Menschen zu sagen, es sollte jetzt eigentlich vorbei sein. Jetzt ist ein Punkt gekommen, wo ich nicht mehr so weitermachen will und kann. Und jetzt zum Beispiel suche ich mir Hilfe, professionelle Hilfe. Ich suche mir einen Seelsorger, eine Seelsorgerin oder ich gehe zu einer Psychologin, einem Psychotherapeuten. Vielleicht ist eine objektive Grenze ganz hilfreich, um selber zu merken, ich stehe auch wirklich subjektiv an einer Grenze. Von außen her wäre ich damit immer sehr vorsichtig. Ich musste vorhin noch an die Stelle, ich glaube, sie steht bei Matthäus, denken, urteilt nicht über andere. Was gibt mir das Recht zu sagen, ihre Trauer dauert jetzt aber zu lange eindeutig? Ich finde, dass es, wissen Sie, aus meiner Erfahrung als Seelsorgerin empfinde ich sehr viel Respekt vor den Menschen, die etwas verloren haben oder sich verabschieden mussten und wie sie dann das schaffen zu bewältigen. Da fällt es mir schwer zu sagen, sie müssen jetzt eigentlich damit fertig sein.
Also vielleicht ist man auch nie ganz fertig und das verwandelt sich dann irgendwie.
Sehr schön, das haben Sie schön beschrieben. Ich glaube auch, dass es etwas ist, wenn wir an unsere, ich glaube jeder Mensch, ich bin mir sicher, jeder Mensch hat schon in seinem Leben Abschiede erlebt, hat etwas, musste sich von etwas trennen, hat etwas verloren oder jemanden. Und die Erfahrung ist, die Trauer oder die Gefühle, die mit diesem Verlust verbunden sind, verändern sich. Viele beschreiben das auch so als blasser werden. Es gibt das Sprichwort, es wächst Gras über die Sache. Aber die Spur oder die Narbe kann man als Bild nennen. Die Narbe, die von der Wunde bleibt, die bleibt auch. Wenn auch nur als feine silberne Spur auf der Haut. Aber dieser Verlust ist niemals weg. Er hat sich gewandelt, wie Sie gesagt haben.
Sie sind ja Seelsorgerin, Theologin. Eine Bibelstelle haben Sie eben schon genannt, urteilt nicht. Sagt uns die Bibel auch direkt etwas zum Thema Trauer?
Eine für mich zentrale Stelle ist die in den Seligpreisungen bei Matthäus im Anfang des 5. Kapitels. Ganz einfach, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Hier wird Trauer als eine Fähigkeit, eigentlich als eine Gabe beschrieben. Selig sind die, die trauern können, ergänze ich. Sie werden getröstet werden. Das bedeutet für mich eigentlich, und muss ich erst trauern und dann wird der Trost zu mir kommen. Ich kann mich nicht selber trösten, ich kann die Trauer nicht selber wegmachen oder vorwegnehmen oder vermeiden im Leben. Es wäre schön, aber es ist leider nicht in unserem Leben möglich. Selig bin ich, wenn ich mich traue zu trauern, wenn ich es wage, wenn mir das möglich ist, dann wird der Trost zu mir kommen. Ich werde getröstet werden. Und das ist ein wunderschöner Zuspruch, oder? Der uns da von Matthäus im Evangelium gemacht wird.
Der uns dann aber auch dazu auffordert, uns dieser Trauer auch zu stellen, sie zuzulassen und sie vielleicht auch auszuhalten, den ganzen Schmerz, der dann vielleicht kommt, den wir gerne durch Ablenkung oder so lieber weit weg von uns hätten.
Ja, es ist oft ist es, Sie haben es jetzt ein bisschen so dargestellt wie alles oder nichts, ne? Der ganze Schmerz oder die Ablenkung. Ich denke, der Weg durch die Trauer ist oftmals eine Mischung. Es geht nicht darum, 100% oder 120% mich dem Schmerz auszusetzen. Viele Menschen spüren sehr deutlich ihre Grenze und das muss keiner schaffen und es muss sich keiner quälen und durch den Schmerz irgendwie stark werden wollen. Es ist in Ordnung, wenn ich Schritt für Schritt vorgehe. Es ist in Ordnung, wenn ich merke, ich schaffe es nicht alleine. Ich glaube, Trauer braucht einfach auch Gegenüber. Ob das Freunde sind, Bekannte, ob das Menschen sind, die auch von Trauerfällen betroffen sind. Es gibt Selbsthilfegruppen für Trauernde, viele Trauercafés inzwischen in vielen Städten, Trauergruppen. Es gibt Angebote, wo ich andere Menschen finde und wo ich den Schmerz teilen kann, nicht abgeben kann, aber teilen kann. Und das bewirkt bei vielen Menschen, dass sie weiter in der Trauer gehen können und erfahren, getröstet zu werden.
Noch ein biblisches Buch, wo die Trauer oft vorkommt, sind die Psalmen. Auch da ist dann von Trauer und Schmerz in vielen Psalmen die Rede, aber auch dann wieder nicht nur.
Genau, Sie haben mich vorhin auf die Psalmen gebracht und ich bin tief beeindruckt auch von den Psalmen. Da finden Sie sehr viele, zahlreiche, die innerhalb dieser wenigen Zeilen, aus denen die Psalmen, diese Gebete bestehen, diese Wandlung, es schaffen, diese Wandlung zu beschreiben. Sie haben es selber angesprochen, die Psalmen, viele Psalmen gehen runter in eine tiefe Verzweiflung. Oft ist nicht so klar, was der Auslöser gewesen ist. Deshalb können wir uns auch leicht in ihnen wiederfinden. Sie beschreiben eine Verzweiflung, die tief geht, mit starken Bildern von Dunkelheit, von Schmerz, von Trauer, von Wut, von Angst. Und dann innerhalb des Psalms kommt eine Wendung, oft hin zu Gott, zu einem Licht, zu einer neuen Hoffnung. Du wirst mich retten, du bist mein Retter. Das ist ein mächtiger Moment, den die Psalmen da beschreiben und den es wirklich so gibt. Und die Lektüre von Psalmen, stelle ich mir vor, kann selbst in der Trauer eine gute Begleitung sein.
Sie haben eben davon gesprochen, dass Trauer ganz unterschiedlich aussieht. Trauern Menschen auch ganz unterschiedlich?
Sehr. Davon bin ich überzeugt. Ich finde es, ich habe vor einigen Jahren herausgefunden, dass im Deutschen, eine gewisse Ausnahme ist, dass die Wörter Trauer und Traurigkeit so nah beieinander liegen. Wenn Sie ins Englische oder ins Französische zum Beispiel schauen, sind das ganz unterschiedliche Wörter. Im Französischen zum Beispiel haben Sie Trauer, le deuil, und Traurigkeit ist Tristesse. Diese beiden Wörter haben keinen einzigen Buchstaben gemeinsam. Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass Trauer nicht nur traurig sein bedeutet. Und das wird bestätigt von den großen Forschern über Trauer. Man nenne nur Elisabeth Kübler-Ross, die sehr viel über die Gefühle geschrieben hat, die zur Trauer dazugehören. Das sind neben der Traurigkeit genauso stark die Wut, Schuldgefühle, auch die Erleichterung, die Freude, die Depression, die Verzweiflung und sicher noch einige, die ich hier nicht bedacht habe. Und das ist für mich ein wichtiger Hinweis darauf, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Intensitäten, mit unterschiedlichen Qualitäten von Gefühlen, Arten von Gefühlen trauern.
Unterschiedlich von Mensch zu Mensch verschieden und dann vielleicht auch von der Lage, in der jeder Einzelne steckt, verschieden. Das Alter spielt wahrscheinlich auch noch mit einer Rolle. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung über das Thema, warum wir Trauer zum Leben brauchen. Eine vielleicht zunächst widersprüchlich erscheinende Aussage, Trauer zum Leben brauchen. Aber Frau Anne Kruse, sie ist Leiterin der Abteilung Seelsorge und psychologische Beratung in der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Sie hat uns jetzt in einem ersten Teil schon beschrieben, warum der Weg der Trauer wichtig ist, um nach einem tiefen Schmerz oder in einem tiefen Schmerz auch wieder zum Leben zurückfinden zu können. Wir möchten jetzt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne mit in diese Sendung dazu holen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns anrufen würden. Vielleicht haben Sie Fragen, stecken in einer Situation der Trauer, des Schmerzes und fragen sich, wie sie da mit umgehen können, wie sie da herausfinden können. Sie sehnen sich nach diesem Leben, dem Licht wieder. Oder vielleicht haben sie auch persönlich Wege durch einen tiefen Schmerz gefunden, Wege der Trauer. Und sie können uns von diesen Wegen erzählen, vielleicht auch als Hilfe für andere, die möglicherweise in einer ähnlichen Lage sind. Alle diese Anrufe sind uns jetzt sehr herzlich willkommen unter 089 517 008 008. Also wenn Sie Fragen zum Thema Trauer haben oder persönlich berichten können, wie Sie Wege durch die Trauer gefunden haben, 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Radio Horeb Lebenshilfesendung zum Thema, warum wir Trauer zum Leben brauchen. Und wir hören jetzt etwas Musik, danach sprechen wir weiter mit Anne Kruse von der Malteserklinik von Wegbecker. Warum wir Trauer zum Leben brauchen, das ist das Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb heute mit Anne Kruse von der Malteserklinik von Weckbecker. Sie ist dort Seelsorgerin. Wir sprechen darüber, wie die Trauer, Wege der Trauer wichtig sind für uns, damit wir aus einem Schmerz wieder ins Leben zurückfinden können. Und 089-517-008-008 ist die Hörernummer von Radio Horeb. Herr Simon aus Erding hat die Nummer gewählt und ich begrüße ihn ganz herzlich in dieser Sendung. Grüße, Herr Simon.
Ja, hallo.
Herr Simon, haben Sie uns etwas zu erzählen?
Ein guter Freund von mir, der hatte heute einen Termin im Krankenhaus in Landshut und weil er hatte so auf der Brust so einen kleinen Huckel und man wusste eben nicht, was es ist. Und jetzt wurde wohl, also sie haben ihn geröntgt und jetzt kam da wohl raus, dass es eine Krebszelle war.
Also ein ganz frischer Fall von jemandem, der jetzt mit einer schweren Nachricht umgehen muss. Fragen Sie sich, wie Sie ihn da begleiten können?
Ja, das ist halt die Frage. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber ich weiß halt auch nicht, wie lange ich dann letztendlich noch was von ihm habe und wie ich ihm die bestmögliche Zeit machen kann. Hm. Weil er ist ja ein guter Freund von mir.
Aber ist diese, ich frage jetzt nur noch mal nach, ist das schon eine Diagnose gewesen, die wirklich ganz ins Lebensbedrohliche geht?
Soweit weiß ich das nicht. Ich habe halt eben nur die Nachricht von ihm halt bekommen, dass er jetzt im Krankenhaus war und dass es eine Krebszelle ist.
Ja, okay. Frau Kruse, was würden Sie Herrn Simon sagen?
Gut verstehen, Herr Simon, dass diese Krankheit Krebs löst sehr viele Bilder und Fantasien, glaube ich, in jedem von uns aus. Und da ist es umso schlimmer, wenn Sie noch gar nichts Genaues wissen. Sobald man etwas Genaueres weiß, dass es vielleicht ein kleiner Herd ist, der operiert werden wird und der, wo eine gute Heilungschance steht, dann beruhigt sich das Innere schon wieder und man weiß, okay, es sieht gut aus für meinen Freund. Aber in dem Moment, wo Sie noch nichts wissen, außer dass es Krebs ist, ist ja alles möglich. Ne? Es kann sein, dass Ihr Freund in einem Jahr wieder gesund ist. Es kann sein, dass er sterben wird an dieser Krankheit. Deshalb kann ich erst einmal gut verstehen, wie es Ihnen im Moment geht oder dass Sie zumindest verstört sind. Und die Frage, wie Sie Ihren Freund jetzt begleiten, Sie haben gesagt, ich weiß nicht was und wie lange ich noch etwas von ihm habe. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht können Sie erst mal überlegen, was Sie als nächstes Bedürfnis haben. Was möchten Sie Ihrem Freund sagen oder ihn fragen? Wie möchten Sie mit ihm Kontakt aufnehmen? Es gibt heute ja so viele Möglichkeiten zwischen WhatsApp und telefonieren und ihn besuchen. Und vielleicht gucken Sie mal, was so der nächste Schritt ist. Wann wollen Sie ihn sprechen? Was wollen Sie ihm sagen? Wollen Sie ihm vielleicht auch nur zuhören und fragen, was jetzt als nächstes dran ist für ihn?
Herr Simon?
Von der Schule erstmal befreit und werde jetzt dann ihn gleich mal besuchen, damit ich mal mit ihm reden kann.
Okay, schön. Ja, oft ist das spontane und so schnell wie möglich dann eine ganz gute Lösung, finde ich. Dann sitzen Sie nicht auf Ihren Ängsten und warten und machen sich Gedanken. Schön.
Ja.
Gute Idee.
Vielen Dank, dass Sie mir da geholfen haben.
Gerne.
Dankeschön, Herr Simon, für Ihren Anruf. Von Herzen Gottes Segen auch für Ihren Freund und für Sie selber. Und wir begrüßen nun Herrn Daniel, der uns aus München anruft. Grüß Gott, Herr Daniel.
Ja, grüß Gott, ihr habt's gehört. Jetzt ist Folgendes. Meine Tochter, also unsere gemeinsame Tochter, ist weggezogen von München nach Nürnberg. Die hat sie geheiratet mit einem Mann. Mit ihm hat er auch Kinder. Ein Kind hat das erste Ehe. Und meine Frau ist Dialysepatientin. Und sie kann das überhaupt nichts verkraften, dass die Tochter weg ist. Und die ist ja sogar auch so angegriffen. Ich habe alles probiert, aber ich bringe sie nichts davon, obwohl ich auf Dialyse geht, hier immer schlechter mit Kreislauf steigt und fällt. Und natürlich ist ja möglich, bei dem Kreislauf ist es ja gefährlich, dass sie auch sterben kann. Und jetzt natürlich die Tochter ist weg und will mit ihr auch sehr wenig Kontakte haben. Das ist der Mann, der ist ja türkischer Mann und die ist sehr christlich, sehr katholisch, und das hat sie auch nichts verarbeiten können, dass sie mir türkischer Mann. Er ist ja nicht gläubig. Meine Tochter ist auch in Kirche gegangen, regelmäßig und so. Jetzt geht es in Kirche nichts und nichts. Also was könnte ich da überhaupt, was kann ich machen, meine Frau aus dieser Traurigkeit rausholen?
Oh, das glaube ich. Das ist eine schwierige Situation, Herr Daniel, weil Sie stehen ja auch dazwischen. Ne? Sie sehen die Traurigkeit Ihrer Frau oder die Trauer und Sie sehen die Situation Ihrer Tochter und möchten das Beste für Ihre Frau erreichen oder möchten Sie in dieser Traurigkeit ja trösten. Ja, ich finde Ihre Frau, oder ich finde es sehr schön, dass Sie bei Ihrer Frau sind und die Traurigkeit mit ihr aushalten. Weil ich weiß im Moment nicht so aus der Entfernung, was Sie mehr tun können. Sie können Ihre Tochter ja nicht nach München zurückzwingen. Sie können sie zu keinem Kontakt zwingen. Sie können nur ja hoffen und beten, dass der Kontakt wieder neu entsteht und neu entwickelt. Und in dieser Zeit finde ich, ist es das Glück Ihrer Frau, dass Sie bei ihr sind, Sie als Ihr Mann. Und Sie trauern ja über die gemeinsame Tochter. Sie sind in der Trauer, oder Ihre Frau ist in der Trauer nicht allein, sondern hat Sie an ihrer Seite. Das ist vielleicht in manchen Momenten, erscheint das sehr wenig, und doch ist es viel, glaube ich.
Frau Kruse, wie ist das, wenn so eine Traurigkeit, wenn man jemanden neben sich hat, der immer wieder in dieser Traurigkeit auch versinkt? Es ist natürlich auch ein bisschen, es fühlt sich vielleicht auch manchmal so an, ich bin da, ich kann nicht helfen. Mhm. Da macht sich so ein Gefühl der Hilflosigkeit, ja, auch Ohnmacht breit, was für einen selber dann auch wieder schwer zu ertragen ist.
Ja, das stimmt, da haben Sie recht.
Lohnt es sich, ist es dann vielleicht in solchen Momenten auch sinnvoll, nochmal von außen Hilfe zu holen?
Ja. Also es ist immer eine sehr individuelle Frage, ne? Wie weit kann ich es tragen mit meinem Partner oder mit dem, der an meiner Seite ist und in dieser Trauer versinkt? Wie weit ist es mir möglich zu tragen? Was haben wir für gemeinsame Strategien entwickelt, vielleicht ohne darüber groß gesprochen zu haben? Ne? Was tue ich in so einem Moment? Wie geht es mir? Und wo ist meine Grenze erreicht? Und das haben Sie schon angesprochen. Wo merke ich, dass ich nicht mehr weiter mittragen kann, nicht mehr aushalten kann? Wo merke ich, dass ich vielleicht aggressiv werde oder selber krank werde oder selber traurig werde, wo ich nicht mehr kann? Und dann den Blick nach außen zu richten und zu schauen, wer ist in meiner Umgebung da? Wer kann mir helfen? Gibt es einen Seelsorger? Gibt es eine Seelsorgerin? Gibt es gute Freunde, die ich mit hinzunehmen kann? Gibt es Familie? Gibt es Psychologen? Was kann mir helfen und wer? Und uns helfen?
Ja, Herr Daniel?
Ja, das ist sehr schön, habe ich gehört. Ja, wir sind in katholischer Kirche, in Paulskirche, und haben auch die Priester. Und dann werde ich schauen, dass ich mit meiner Frau zu einem Priester gehe.
Ja, schön.
Und das ist eine gute Idee, was sie mir gebracht haben. Und jetzt wollte ich noch was Ihnen sagen. Sie senden auf Radio sehr wenig Telefonnummer. Wissen Sie, viele Leute haben keine Internet und kennen Sie kommt oft im Internet, finden das. Aber wenn Sie mal ein bisschen mehr Telefonnummer mal unter Sendung sagen,
ja, die Telefonnummer des Hörerservices zum Beispiel, ja, wenn man Fragen hat.
Bitte?
Also die Telefonnummer des Hörerservices, wenn man Fragen hat, oder des CD-Dienstes, wenn man die Sendung bestellen möchte. Zum Beispiel, ja? Ich werde das gleich am Ende dieser Sendung beherzigen, Herr Daniel. Vielen Dank für den Hinweis.
Sie wissen ein bisschen öfters, weil viele ältere Leute irgendwo haben keine Internet und können mit Internet nicht umgehen, aber mit Telefon kennen sie es auch.
Ja.
Beispiel, gestern habe ich den ganzen Tag gewartet, dass ich Telefonnummer bekomme, habe ich nichts gekriegt.
Ja, danke, dass Sie es uns weitersagen, Herr Daniel. Vielen Dank.
Das und ist Ihnen. Sehr nett von Ihnen für diesen Rat. Ich bedanke mich sehr.
Wiederhören, Herr Daniel.
Auf Ihnen.
Auch Ihnen viel Segen für Ihre Familie, Herr Daniel. Danke. Alles Gute nach München. Hier die Nummer noch einmal zu dieser Sendung ist 089-517-008-008. Wir sprechen über das Thema, warum wir Trauer zum Leben brauchen. Unser Gast ist Anne Kruse. Sie ist Seelsorgerin in der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Und Der nächste Hörer ruft aus, ist aus Kroatien. Herr Hahn, grüß Sie, Herr Hahn. Herr Hahn, können Sie mich hören?
Ja,
wunderbar. Jetzt höre ich Sie auch. Sie rufen uns aus Kroatien an, richtig?
Ja. Vielleicht verzögert sich das ein kleines bisschen, wenn wir uns unterhalten, durch die Entfernung.
Ist kein Problem. Wir hören Ihnen zu. Danke, dass Sie anrufen. Herr Hahn, bitte, wir hören Ihnen.
Ich wollte nur dazu beitragen, bei mir ist vor 20 Jahren die Tochter gestorben. Ja. Und ich habe festgestellt, dass Mann und Frau unterschiedlich trauern. Die Frau reagiert sofort und der Mann braucht wesentlich länger. Weil erst muss, was zumindest aus der Unter so, erst muss die Familie versorgt sein, dass alles, alles erledigt ist. Beerdigung und all die Sachen, was dazugehören. Und dann hat man erst die Zeit zum Trauern als Mann. Das nur, wollte ich einfach so mit einfach mal so einbringen. Das also, ist doch ein großer Unterschied zwischen Mann und Frau.
Ja, dass der Mann zuerst oft die Aktion geht auch und oft ihm das auch anvertraut wird. Während da so, dass dann erst nachdem das alles dann so durch ist, dann überhaupt der Raum bleibt zum Trauern.
Genau, ja. So ist es, ja. Und das ist bei den Frauen also anders. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, die Frauen, also bei uns war es zumindest so, dass die Frau gar nicht versteht, dass ich gar nicht traure, obwohl ich sehr wohl traure, aber einfach die Zeit dazu nicht gehabt habe, bis alles, kann man schlecht erklären, also bis alles erledigt war, ja, sag ich mal.
Ja, vielen Dank, Herr Hahn, auch nochmal von meiner Seite für diesen wichtigen und interessanten Hinweis. Und Sie haben es schon gesagt, es kann Beziehungen an die Grenze bringen, weil es so schwer ist, gerade wenn es so eine belastende Situation ist, die ja sowieso uns an die Grenzen führt, zu verstehen, dass der andere an einer anderen Stelle steht als ich und nicht genauso ist wie ich. Und es hört sich so an, als ob Sie und Ihre Frau das trotz der Schwierigkeiten bewältigt haben. Und das finde ich sehr bewundernswert.
Ich denke dabei mehr an die Frauen, muss ich sagen, damit sie nicht glauben, der Mann, wenn er in einer schwierigen Situation ist, der Mann trauert nicht. Er trauert nur später, wenn er die Zeit dazu hat, wenn er in Sicherheit, also wenn er glaubt, sicher zu wissen, jetzt hat er die Zeit, jetzt kann er durchatmen, jetzt kann er anfangen zu trauern, weil die verbleibende Familie damit umgegangen ist oder das versorgt ist. Das muss ich nur als Beitrag bringen für die Frauen, dass sie vielleicht die Männer in dem Fall besser verstehen.
Ja. Das war ich nur so. Vielen Dank, Herr Hahn, für diesen Beitrag. Ja, Frau Kruse, das gehört auch zu dieser unterschiedlichen Art und Weise zu trauern. Männer, Frauen, oft unterschiedlich. Ich habe auch gehört von Kindern, dass oft Eltern manchmal nicht so richtig verstehen können, warum Kinder zum Beispiel nach dem Tod eines Geschwisterkindes manchmal sehr schnell auch wieder spielen und lachen können und dann aber wieder an manchen Stellen ganz plötzlich das viel später dann doch wieder kommt, also die Trauer wieder hochkommt, die Traurigkeit hochkommt. Auch da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede, Frauen, Männer, Kinder, Erwachsene.
Quasi zwischen jedem Menschen. Ich dachte auch gerade, das, was Herr Hahn auf Frauen und Männer umgelegt hat oder an diesem Beispiel oder seiner Erfahrung erklärt hat, können Sie auch auf Mensch und Mensch übertragen. Vielleicht ist es sogar so, dass in einer Familie oft oder in einer Gruppe oft einer die Rolle übernimmt, die Herr Hahn jetzt für sich beschrieben hatte, dass er das Praktische übernimmt und versucht aufrechtzuerhalten, die Stabilität garantiert des Systems, und der andere hat in dieser Zeit schon einen Raum, sich den Gefühlen hinzugeben, zu trauern in dem Sinne, wie wir es kennen. Und dann Herr Hahn beschrieb es so eindringlich, als er dann sich sicher fühlte und das Gefühl hatte, die Dinge sind erledigt, dann hatte er den Raum für diese Gefühle. Ich glaube, das passiert das passiert zwischen Menschen einfach, dass das hört sich komisch an, Gefühle aufgeteilt werden oder zu unterschiedlichen Zeiten sie gelebt werden und auf unterschiedliche Art und Weise.
Dankeschön, Herr Hahn, für Ihren Hinweis. Alles Gute auch Ihnen und Ihrer Frau. Und wir kommen nun nach Rheinland-Pfalz. Von dort ruft uns eine Hörerin an, die ihren Namen nicht nennen wollte. Guten Tag Ihnen.
Ja, guten Tag. Guten Morgen. Grüß Gott. Ich möchte auch zum Verlust, zur Trauer etwas dazu beitragen in mehreren Punkten und vielleicht mehr aus der christlichen Sicht. Und zwar durfte ich erleben, dass Menschen, die im Glauben feststehen, die ein Gottvertrauen haben, die können mit dem Verlust, mit dem Loslassen besser umgehen und kriegen vielleicht auch mehr Trost von Gott, können das annehmen. Ich selber habe nach meinem 20. Geburtstag, habe ich mein Opa ist gestorben. Das war meine größte Bezugsperson. Und ich konnte gar nicht trauern. Ich konnte gar nicht weinen. Das war für mich irgendwie so ganz seltsam, weil ich habe ihn so über alles geliebt. Und ich spürte so einen Trost, einen unsichtbaren Trost. Damals konnte ich das noch nicht deuten, aber ich wusste, es kam von Gott. Zweitens, ich habe schon im Leben immer lernen müssen, loszulassen und mehr auf Gott vertrauen, weil alles geschieht durch ihn. Und dann ist etwas vor ein paar Jahren bei meine Bekannte hat durch sehr tragische Weise ihren Lieblingssohn verloren und er lag dann noch im Koma. Und das hat mich so erschüttert, das hat mir so selber wehgetan, weil ich kannte diesen jungen Mann, das war so ein guter Junge. Und ich habe gesagt, was soll ich jetzt sagen, soll ich sie überhaupt anrufen? Erstmal habe ich für sie gebetet, aber dann habe ich doch angerufen. Ich bitte immer um Zeichen, was soll ich machen, was soll ich sagen? Und weil sie auch im Glauben steht, habe ich ihr gesagt, weißt du, ich wünsche dir den Trost der schmerzhaften Mutter. Sie hat auch ihren Sohn verloren. Und da habe ich so die Worte, dass das floss einfach aus meinem Mund. Und sie kann heute noch lachen und ist auf Gott überhaupt nicht böse, dass er dazu zugelassen hat. Dann zweites Mal, vor einigen Jahren, ich bin immer auf die Flohmärkte gegangen und habe so Devotionalien, so alte Bücher und Gebetsbücher, Rosenkränze gekauft. Da war ein Mann, bei dem ich also ziemlich viel gekauft habe. Und dann hat er mir gesagt, ja, Sie sind aber ziemlich fromm. Ich habe gesagt, ja, ich liebe Gott. Und dann hat er gesagt, ja, wie kann man das? Er hat meinen Sohn, als er 6 Jahre alt war, ist er durch Autounfall umgekommen. Und ich bin richtig böse mit Gott. Ich bin ausgetreten aus der Kirche und weiß ich was. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, das ist ja sehr schrecklich. Was soll ich ihm sagen? Und dann habe ich ihm gesagt, hören Sie mal. Das ist wirklich traurig. Aber Gott, jetzt haben Sie ein Kind im Himmel. Ich habe gesagt, woher sollen Sie wissen, was aus Ihrem Sohn heute geworden wäre? Vielleicht Alkoholiker, vielleicht also wirklich ganz was Schlimmes, wo Sie unglücklich wären. Ich habe gesagt, jetzt haben Sie ein Kind im Himmel, das betet für Sie. Und dann, ich war dann ziemlich laut, weil ich war so in meinem Element. Und dann habe ich mich rumgeguckt, da haben so viele zugehört. Ich habe dann noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Und dann ein paar Wochen später habe ich ihn wieder getroffen und da sagte er, er hat sehr viel darüber nachgedacht, er ist wieder zurück zur Kirche, weil er möchte, dass an seinem Grab ein Priester steht. Mhm. Aber ich habe aber für ihn auch gebetet, weil ich habe gesehen, dass er sehr darunter leidet. Und dann, ja, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, also man muss wirklich auf Gott vertrauen. Und noch jetzt dritter Fall, habe ich vor kurzem, noch nicht mal ein Jahr her, habe ich erleben dürfen aus einer anderen, also Hinduismus, da ist auch jemand gestorben und Gott ließ mich spüren, wie trostlos die Menschen sind, was für ein wahnsinniger Schmerz dahinter steckt, ist also.
Aber ja, also ja. Auf jeden Fall halte ich sehr gerne von Ihnen fest, von dem, was Sie erzählt haben, wie sehr Sie doch gespürt haben, dass der Glaube an Gott und auch den Gott, nicht nur irgendein Gott, sondern den Gott als den liebenden Vater, der alles im Blick hat, der uns trägt, durchträgt, wie sehr der eine Stütze und eine Kraftquelle in solchen Momenten der Trauer wurde für die Menschen, die Sie da gekannt haben. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns davon erzählt haben. Frau Kruse, können Sie das auch von Ihrer Erfahrung her sagen? Ja, wenn ein Mensch da ein wirklich kindliches Vertrauensverhältnis zum himmlischen Vater hat, dann ist das doch eine große Stütze?
Ich würde sagen, insofern ja, wenn mir die Vorstellung hilft, dass ich den geliebten Menschen, den ich verloren habe, dass ich ihn an jemanden übergeben kann, dass ich ihn jemandem in die Hände gebe. Diese Dame hat so schön gesagt, oder wie sie den Mann getröstet hat mit seinem verstorbenen kleinen Jungen, sie haben ein Kind im Himmel, es ist gut aufgehoben, auch wenn es nicht bei ihnen ist, in ihrer Nähe, wenn sie nicht so mit ihm in Kontakt sein können wie im Leben, so glaube ich daran, und ihr Glaube hat in dem Mann ja wieder seinen Glauben erweckt, so glaube ich daran, dass ihr Junge gut aufgehoben ist an einem Ort, der geheimnisvoll ist, von dem unser Glaube bezeugt, aber den wir trotzdem nicht 100% überhaupt nicht kontrollieren und kennen können. Und ich glaube schon, dass das ein großer Trost sein kann, den wir als Christen und als Katholiken haben die Bibel natürlich als großen Fundus und unsere Rituale, die Sakramente, die uns sehr stark stützen können hier. Aber auch andere Menschen, ich glaube sogar Menschen, die keinen Zugang, direkten Zugang zu Gott haben, haben die Möglichkeit, solche tröstenden Bilder zu finden. Es ist für sie vielleicht schwerer, weil sie einen eigenen Weg finden müssen, aber ich glaube, diese tröstenden Bilder liegen auf so einer tiefen Ebene in unserer Seele, dass jeder Mensch dazu Zugang hat, egal ob er hineingeboren wurde in dieses Christentum oder sich bekennt zu einer anderen großen Religion.
Das heißt, das sind Bilder, die, so glauben wir als Christen, von Gott in den Menschen grundgelegt sind. Genau. Vielleicht aber ganz, ganz besonders doch nochmal ihre Kraft entfalten, wenn man weiß, dass das Christentum ja schon per se ein Weg von der Trauer in die Freude hinein ist. Wir kennen ja wirklich im Zentrum unseres Glaubens steht ja der Kreuzweg, das Kreuz, der Tod, die Auferstehung. Das ist ja eigentlich exemplarisch dieser ganze Weg.
Genau, da haben Sie recht. Und da finden diese tiefen Bilder eine Resonanz eigentlich in jedem Osterfest, in jeder Osternacht wieder oder in dieser Osterzeit vom grünen Donnerstag her, wo Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. Was für eine starke Liturgie bis zum Karfreitag, wo er wirklich bis in den Tod hineingeht. Und dann kommt der Ostersamstag und die Osternacht. Und wir vollziehen eigentlich, wir als Christen oder als katholische Christen, jedes Jahr eigentlich dieses Wunder, dass der Tod und die Trauer zum Leben führt.
Also der christliche Grundgedanke schlechthin spiegelt das wider. Ich danke unserer Anruferin, alles Gute nach Rheinland-Pfalz und begrüße nun aus Tutzing Frau Klier. Grüß Sie Gott, Frau Klier.
Grüß Gott, hallo. Grüß Gott. Ich würde gern was Persönliches sagen, aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich noch ganz kurz zu dem einer der beiden vorigen Anrufern was sagen, zu dem Herrn, dem sein Freund die Diagnose bekommen hat, dass es ja eine Krebszelle war. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er einen eigenen richtigen Weg findet, ihm, wenn es dazu kommen würde, beizustehen, nicht von der Freundschaft loszulassen, weil in schwierigen Zeiten braucht man erst recht seine guten Freunde. Und für den Herrn, der mit seiner Tochter mehr oder weniger in fremde Hände vielleicht sich verloren fühlt, dass er die Kraft Gottes bekommt, dass er dem lieben Gott dankt für seine Tochter, dass er weiterhin betet mit seiner Frau und dass ihm der liebe Gott die Gnade schenkt, eine Zusammenführung zu finden. Jetzt möchte ich nur was Persönliches sagen, und zwar meine Mutter ist sehr bald gestorben. Ich war 22, wir hatten ein sehr enges Verhältnis, sie war gerade 57 Jahre alt und natürlich, meine Mutter war ein sehr, sehr frommer Mensch und ein sehr guter Mensch und wirklich ein Engel auf Erden. Und im Nachhinein fasst man die Trauer anders zusammen, aber in dem Moment, wenn Ihnen ein geliebter Mensch genommen wird, ist es so, als ob jemand bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust reißt. Es ist so natürlich, dass gerade eine Mutterbeziehung zu einer Tochter, ich verstehe auch leider, muss ich ganz ehrlich sagen, Menschen nicht, die mit ihren Eltern in einem schlechten Verhältnis sind, das kann ich mir überhaupt nicht erklären, weil ich wahrscheinlich alles gemacht hätte, um dies zu verhindern. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, dass dieses besondere Verhältnis einem auch niemand mehr geben kann. Aber ich weiß, dass meine Mutter in den letzten Minuten ihres Sterbens, als sie in der Klinik war, war natürlich auch sehr traurig, dass sie dort gestorben ist. Aber es ging leider nicht anders, da wir Kinder konnten das nicht bewerkstelligen mehr. Dass sie mehr oder weniger die letzten Minuten, sie hat Lungenkrebs gehabt, sie ist fast mehr oder weniger an ihrem Sekret erstickt und hatte den ganzen Körper voll mit Metastasen. Sie schaute in den letzten Minuten zum Kreuz. Gott sei Dank gibt es noch Krankenhäuser, die Kreuze in den Zimmern haben. Es gehört zu unserer Kultur dazu und es ist einfach ein Anker, genauso wie Radio Horeb, finde ich, in allen Krankenhäusern ausgestrahlt werden müsste, in allen Gefängnissen. Jedenfalls ist es so, dass sie immer zu dem Kreuz geschaut hatte und vorher eigentlich schon total abwesend war und schon ganz ihrem Leid sich hingegeben hatte. Und in den letzten Minuten oder letzten halben Stunde hatte sie mit einem Lächeln, was ich noch nie auf ihrem Gesicht gesehen habe. Ich kannte sie immerhin 22 Jahre und habe sie jeden Tag meines Lebens gesehen. Und dieses Lächeln, dieser gütige Blick zum Kreuz hin. Das hat mich, mein ganzer Körper wurde von einem Gefühl durchdrungen. Ich war mir in dem Moment, auch wenn ich es nicht beweisen kann, nicht physikalisch und auch keinem Wissenschaftler schwarz-auf-weiß belegen kann, ich war mir sicher, dass ihre Großeltern sie abgeholt haben. Mhm. Denn meine Großmutter ist 2 Jahre zuvor gestorben, mein Großvater 7 Jahre zuvor vor der eigenen ältesten Tochter. Und ich war mir ganz sicher, dass die Mama abgeholt wird von ihren Großeltern und habe in dem Moment ein gutes Gefühl gehabt. Natürlich, als sie dann gestorben ist, wirft man sich sehr viel vor. Man vor allem die Sachen, die man nicht gemacht hat oder vielleicht, dass man doch das eine oder andere an Ärger ihr zugefügt hatte. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Tatsache, dass wir uns ja als Christen ja an die Auferstehung glauben und wie Sie es gerade eben gesagt haben, jedes Jahr erneut feiern, die muss uns festhalten daran, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Das ist auch der einzige Trost für mich auf Erden, dass ich mehr oder weniger meine Mutter eines Tages wieder in die Arme nehmen darf. Mhm. Und meine Patin, meine sehr, sehr fromme Patin, habe ich lange gebraucht, diese Worte zu verstehen. Sie meinte immer, deine Mutter ist jetzt mächtiger im Himmel als auf Erden und kann noch viel mehr für dich machen. Das ist schwierig im ersten Moment, in den ersten Tagen der Trauer, aber mit der Zeit habe ich es verstanden. Von daher danke ich meiner Mutter, dass sie zu Lebzeiten in ganz jungen Jahren mir diese wunderbare Patin als Fügung ausgesucht hat, die für mich jetzt wie ein Muttersatz ist.
Frau Klier, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, auch für die ermutigenden Worte, die Sie am Anfang für unsere anderen Hörer gefunden haben. Frau Kruse, möchten Sie noch etwas dazu ergänzen?
Eigentlich, was für eine schöne Geschichte. Ich danke Ihnen auch, Frau Klier, von dem Erlebnis in der Sterbestunde ihrer Mutter, dass sie so diese Freude mit ihr geteilt haben und das so sich gemüht haben und sich getraut haben, das auch so zu beschreiben, obwohl es eben nicht beweisbar und sichtbar ist und all diese Dinge. Und trotzdem so kostbar, dass sie das zusammen erlebt haben. Und dann auch dieses Erlebnis der Wandlung ihrer Mutter. Ne? Der Satz ihrer Patin, der geht mir auch sehr nach. Ihre Mutter ist jetzt mächtiger im Himmel, als sie auf Erden war. Sie wandelt sich. Ihre Mutter ist nicht verloren. Sie ist verloren gegangen als ihre lebendige Mutter, als ihre reale Mutter, mit der sie sprechen können, mit der sie in direkten Kontakt sind. Aber sie ist quasi wiedergeboren worden in ihrem Tod als ihre Mutter im Himmel oder als ihre innerliche Mutter, könnte man auch sagen. Und das ist etwas, was gar nicht so leicht und schnell zu verstehen ist. Das haben Sie auch gesagt. Sie haben Zeit gebraucht. Aber was zu einem Schatz werden kann, einem innerlichen.
Dieses Zeitbrauchen ist sicher auch eben diese Zeit der Trauer, die man sich dann auch, das ist vielleicht die Gefahr, also wenn auch viele Menschen, die gläubig sind, sagen, ohne unseren Glauben hätten wir eine solche schwere Zeit überhaupt nicht überstehen können. Ich erinnere mich auch an ein befreundetes Ehepaar, die ein Kind im Kindsbett, früh im Kindstod verloren haben. Und die sagten auch, sie waren da am Friedhof und andere neben den Gräbern waren noch ganz anders fassungslos und konnten mit der Situation gar nicht umgehen, während sie eben doch die Kraft im Glauben hatten. Das erzählen ja viele. Vielleicht ist dann aber doch die Gefahr, dass wir sagen, ja, ich muss ja jetzt auf Gott vertrauen. Ich muss ja jetzt froh sein. Ich darf gar nicht so traurig sein, weil ich ja doch weiß, dass der geliebte Mensch im Himmel ist.
Das ist natürlich eine Abkürzung, die so eigentlich nicht geht. Eigentlich könnte ich mir sagen, ich kann Gott vertrauen, dass er mich den richtigen Weg führt. Und dazu gehört, und das hat Frau Klier auch sehr deutlich gesagt, dass der große Schmerz auch, Sie haben, glaube ich, gesagt, es tut so weh, als ob mir das Herz aus der Brust gerissen wird. Aber Gott begleitet mich auch in diesem Schmerz und er wird mich durch den Schmerz hindurchführen zum neuen Leben, auch wenn ich im Moment noch gar nichts davon spüre. Ich muss auch im Moment noch nichts davon spüren. Ich muss noch nicht wieder fröhlich sein oder normal sein oder wieder funktionieren. Ich darf bis in die tiefsten Tiefen, Sie haben selber vorhin die Psalmen erwähnt, Frau Fröhlich, ich darf bis in die tiefsten Tiefen verzweifelt sein, in der Hoffnung oder in dem, vielleicht geht mir auch diese Hoffnung verloren, aber Gott wird mich daraus hinaus wieder begleiten.
Ja, danke schön, Frau Klier, nochmal Gottes Segen nach Tutzing Und jetzt geht es wieder weiter in den Norden nach Münster zu Frau Dissekamp. Grüß Sie, Frau Dissekamp.
Ja, Dissekamp in Münster. Wir haben vor Jahren auch einen Sohn verloren durch eine schwere Krankheit und waren natürlich ein bisschen darauf vorbereitet, weil er schwer krank war. Und die Zeit vorher eben, wo man sich sehr lange verabschieden kann, die ist so wertvoll, dass man das nachher unglaublich als tröstend empfindet. Also unser Sohn hat sich von den einzelnen Geschwistern verabschiedet, hat auch jedem noch einen Brief fürs Leben geschrieben, von den Freunden, die ihn begleitet haben im Hospiz auch. Und auch uns als Eltern, also wie viel Liebe da durchkam, was man im Alltag oft sonst gar nicht so erlebt, wenn es drunter und drüber geht, so im Alltag. Und das war schon mal eine wirklich gute Vorbedingung für die Trauer, die danach kam. Und schwierig ist es dann, wenn Freunde, für die das ja immer plötzlich kommt, und Nachbarn, die wissen also schlecht damit umzugehen, obwohl das eigentlich ja gar nicht so schwierig ist, meine ich immer, wenn man es gut meint. Also wir hatten zum Beispiel eine Freundin, die sagte dann, ihr müsst mindestens nach 6 Wochen alles von ihm entfernen. Also dann ist die Trauer auch zu Ende und dann ist auch gut, denn das andere, da hängt man sich dann zu viel rein. Also das ist dann dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Ich meine, es geht gar nicht um Kleider oder so, die man wegschafft, sondern es sind zu viele Sachen im Haus, die einen erinnern. Und das braucht man auch. Der Mensch ist ja da nicht weg, er ist nur in einer anderen Ebene. Und von daher gesehen, das nimmt man ihnen nicht übel, aber das ist dann so ein bisschen, wo man dann nicht so weiß, wie man darauf antworten soll. Also diese ganze Geschichte hat die Familie auch viel enger zusammengebracht. Und wir haben immer so dieses Bild vor uns, da gibt es die Spuren im Sand, wo also Christus immer mit dem Menschen mitgeht. Und dann gibt es nur eine Spur plötzlich im Sand. Und da sagt dann der Herr, wo nur eine Spur ist, da habe ich dich nicht verlassen, sondern da habe ich dich getragen.
Ja. Ja, Frau Dissekamp, man spürt, dass Sie das immer noch bewegt. Und mir fällt aber ein dazu, dass ich im Gegenteil von anderen, auch wir hatten auch mal hier eine Sendung mit einer Mutter, die ihr sterbendes Kind begleitet hat auch und die uns erzählt hat, dass im Gegenteil das Kind bis heute ganz selbstverständlich seinen Platz in der Familie hat durch Bilder, durch ein Kuscheltier, das es dem jüngeren Bruder geschenkt hat und die Kinder immer den Eindruck haben, der Bruder ist noch mit dabei. Also es klang da jetzt gar nicht so, als müsste man dann irgendwann mal einen endgültigen Schnitt machen.
Ja, von mir aus auch vielen Dank nochmal an Frau Dissekamp. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen auf diesem Weg und von Ihrer Erfahrung zu hören, weil ich finde Sie sehr anrührend auch. Und mir kamen so 2 Gedanken. Der eine ist, dass Trauer kann verwesentlichen. Sie haben beschrieben, wie Sie um Ihren Sohn schon trauern konnten und Sie haben es wirklich auch als Geschenk beschrieben, bevor er gestorben ist, mit ihm zusammen trauern können und so wesentlich werden. Es war allen klar, oder in ihrem engsten Kreis, so habe ich sie verstanden, klar, dass ihr Sohn kürzer leben werde oder nicht mehr lange zu leben hatte. Und das hat so viel ermöglicht an Liebe, haben sie gesagt. Und das ist ja eigentlich das Schönste, was es geben kann. Und das Zweite ist, was mir in Gedanken kam zu ihrer Freundin, dass manchmal die am nächsten von der Trauer betroffen sind, noch zu Lehrenden werden für die von Ferne kommen und dann verwirrt sind oder versuchen, eine schnelle Lösung oder eine einfache Lösung anzubieten, die aber irgendwie gar nicht stimmt. Da werden sie eigentlich noch eine Lehrerin oder eine Lehrende und können, müssen aber auch nicht zu ihrer Freundin sagen, du, wir finden unseren eigenen Weg und das bedeutet nicht, nach 6 Wochen alles wegzuschmeißen, sondern genau unseren Weg, der sich dann in den Jahren ja als sehr kostbarer und reicher Weg entwickelt hat.
Ein herzliches Dankeschön auch von mir an Frau Dissekamp. Alles, alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Und wir hören nun als nächstes Frau Gschwender vom Bodensee. Grüß Sie, Frau Gschwender.
Ja, das gehört Frau vom Horeb, ich weiß Ihren Namen nicht.
Frau Fröhlich und Frau Kruse ist unser Gast.
Ja, Kruse, das weiß ich, aber Sie heißen Fröhlich.
Fröhlich, richtig.
Ja, es geht folgendes. Unsere Tochter erwachsene Tochter war jetzt letzte Woche 48 Jahre und ist im Januar gestorben, auch an Lungenkrebs. Er hat 3,5 Jahre gekämpft und gehofft, bis fast die letzten 3 Wochen noch. Hat sie immer noch gemeint, es wird noch mal. Aber sie hat den ganzen Körper volle Metastasen gehabt. Er wurde aber nicht davon betroffen, dass sie erstickt ist am Sterben, sondern ganz ruhig mit starkem Schnaufen. Ich war bei ihr die letzten 3-4 Tage, die bringe ich einfach nicht aus dem Kopf, war ich bei ihr. Sie konnte ja schon ein halbes Jahr nicht mehr reden, weil die Metastasen auf die Stimmbänder gedrückt haben. Und somit bin ich aber trotzdem gestärkt. Und sie wusste ganz bestimmt, dass ich da bin. Vorher waren ihre Schwestern da und ich bin die letzten 4 Tage bei ihr gewesen. Und ich bin halt nur dankbar, dass ich das gemacht habe. Es war sehr anstrengend, aber ich habe es gemacht. Ich konnte auch noch die Nachtschwester, die nachts um 3:02 ist sie gestorben. Und dann hat die gleich gerufen, die hat ja überstanden. Und dann bin ich wach geworden, leider die 2 Minuten vorher nicht. Und bin nur ihr hin, habe ihr noch den Segen gegeben und gebetet. Und das war schon eine harte Sache für eine Mutter. Ja, und jetzt ist es das Problem, ich kann nicht weinen und ich weiß nicht warum. Ich bin ein sehr christlicher Mensch, die Verstorbene war es auch, aber ich kann nicht weinen, eher wenn ein anderes Kind von irgendwo anders, das eher, aber meines nicht.
Frau Kruse?
Das Erste, was ich dachte, ist, dass ich mich für Sie freue, auch wenn sich das erst komisch anhört, Frau Geschwender, dass Sie, und Sie haben es aber auch selber so beschrieben, dass Sie bei Ihrer Tochter sein konnten bis zum Schluss. Ich finde, das kann eines der wertvollsten Dinge sein im Tod, dass ich dabei bin und mit dem Menschen gehe diesen schweren Weg bis zur letzten Minute oder bis zu den letzten Minuten. Wenn einige Minuten fehlen, ist das oft weniger als das Große, was davor gewesen ist. Ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk, das Gott ihnen gegeben hat oder ihre Tochter oder wie auch immer wir sagen wollen. Und dass sie nicht weinen können, ja, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Ich denke, vielleicht kommen eines Tages die Tränen. Sie kommen ja, und Sie haben es schon gesagt, jetzt schon bei den anderen Kindern. Und vielleicht sind unter diesen Tränen, die Sie für andere Kinder weinen, schon einige für Ihre Tochter mit dabei. Aber vielleicht ist Ihre Tochter auch gut aufgehoben, dass sie im Moment keine Tränen braucht, dass sie tröstet vom Himmel aus oder dass da etwas ist, was sie im Moment nicht weinen lassen muss. Und ich würde mir die Freiheit an Ihrer Stelle nehmen, zu sagen, gut, ich weine im Moment nicht, das ist so, vielleicht verstehe ich es nicht ganz, vielleicht verstehen es andere nicht ganz, aber es ist so und ich reiche das Gott hin und er weiß um mich und meine Tochter und um unsere Liebe und das ist gut genug.
Ja, Frau Geschwender, vielen Dank, dass Sie das auch erzählt haben. Frau Kruse, ja, ich denke auch, man hat manchmal vielleicht auch, wenn man das Gefühl hat, ich kann gar nicht richtig trauern. Andere denken ja, vielleicht der oder die steht am Grab und weint gar nicht, dass man fast ein wenig Schuldgefühle entwickelt, weil man sagt, ja, vielleicht ist meine Liebe gar nicht groß genug, aber dafür ist doch der Mensch, so wie er trauert, was er in dem Moment wo stattfindet, was sich wie äußert, doch vielleicht zu sehr Geheimnis, als dass man auch sogar über sich selbst erurteilen darf.
Ja, Gott sei Dank. Vielleicht müssen wir das mehr wieder für uns entdecken, dass wir viel geheimnisvoller und wir sind einfach gut, so wie wir sind, egal ob wir weinen oder lachen oder ob man uns etwas ansieht von außen oder eben nichts, ob alles sich innerlich abspielt, ob wir laut sind oder leise. Sie haben es so schön gesagt, der Mensch ist Geheimnis und ja, es ist, vielleicht ist das wirklich ein Übungsweg für einen jeden von uns, dass wir lernen, damit gut umgehen zu können, mit uns selber.
Ja. Ja, ich danke Frau Geschwender auch nochmal ganz, ganz herzlich. Das sind wirklich Wege, die man da geht. Und ich verstehe, Frau Kruse, Ihren großen Respekt vor allen Menschen, die mit schwerer Trauer umgehen in ihrem Leben und da Wege für sich finden, die doch wieder zum Leben finden. Ich hoffe, Frau Geschwender, es war auch dieser Gedanke, vielleicht sind manche Tränen, die ich für andere weine, ein wenig doch auch schon Tränen für meine Tochter mit. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Und ich begrüße als letzte Hörerin in dieser Sendung Frau Brinkmöller, die uns aus Berlin anruft. Guten Tag, Frau Brinkmöller.
Ja, guten Tag. Hier bin ich, Frau Brinkmöller-Heuer. Ich habe meinen zweiten Mann verloren. Nach 12 Jahren, mein erster Mann, ich komme aus dem Osten und bin dann nach dem Westen gegangen in den Urlaub und treffe ihn. Er hat seine Frau verloren, ich habe meinen Mann verloren. Mein Mann hatte nur eine Hand, die hatte im Krieg als Kind verloren und es war ein schweres, schweres Leben hier. Und wir haben sehr, sehr schnell geheiratet. Nach 8 Wochen haben wir geheiratet. Mein erster Mann war nicht katholisch, mein zweiter Mann wollte Priester werden. Wir waren beide fromm und wir haben beide 12 Jahre zusammen gelebt. Und ich war auch dabei, als er gestorben ist. Und ich wollte eigentlich nur sagen, es war eine wunderschöne Zeit, die ich mit ihm hatte. Und ich weine heute noch. Ich weine jeden Tag. Ich spreche mit ihm jeden Tag. Jeden Tag habe ich Kerzen an und sage auch Danke für alles, was ich hatte, und ich freue mich. Ich habe in dieser Trauer ganz große Freude, das wollte ich eigentlich nur sagen, Freude, dass ich ihn kennengelernt habe, Freude, dass wir furchtbar viel spazieren gegangen sind, furchtbar viel miteinander hatten, sehr viel im Glauben uns geben konnten. Und ich wollte eigentlich nur sagen, die Freude, die ich mit ihm hatte, die erlebe ich jetzt und ich freue mich ganz doll, wenn ich ihn wiedersehen darf. Und ich möchte ihn so bald wie möglich. Ich bin 16 Jahre jünger, er ist mit 89 Jahren gestorben und ich bin noch erst 77 und habe bestimmt noch viel Zeit, aber ich freue mich trotzdem schon darauf.
Frau Brinkmöller, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihren Anruf und ich denke, das ist ein wunderschönes Liebestestament, das Sie jetzt uns übers Radio Ihrem Mann machen. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen und danke dafür, dass Sie uns doch für mich, Frau Kruse, kommt da auch noch eine ganz wichtige Botschaft auch nochmal durch, die vielleicht auch gerade jetzt mehr zum Ende hin zu dieser Sendung auch passt, ist der Gedanke der Dankbarkeit für das, was ich hatte. Wir sehen ja, wenn wir verlieren, oft das, was wir nicht mehr haben. Aber mir hat Frau Brinkmöller gerade noch mal so ganz deutlich auch gesagt, wie sie getragen wird von der Dankbarkeit dessen, was sie hatte, das Leben, auch das, was ich hatte, so als Geschenk anzunehmen.
Ja, ich habe mich auch sehr über Frau Brinkmöller und das, was sie gesagt hat, gefreut, weil Sie haben es eigentlich gesagt, Frau Fröhlich, es war diese Dankbarkeit und die Alternative wäre ja, das wäre das Verrückte, wenn Frau Brinkmöller jetzt sagen würde, oh, das sagt sie ja überhaupt nicht, aber nur so als Beispiel, ach, diese schlimme Trauer und ich halte es nicht aus. Die Alternative wäre ja gewesen, dass sie ihren zweiten Mann nicht kennengelernt hatte und wie viel an Liebe, wie viel an Erlebnissen, Erfahrungen hätte sie dann verloren. Und wenn wir uns das klar machen, wächst vielleicht auch noch mal mehr Dankbarkeit. Frau Brinkmöller ist schon mittendrin und macht mir sehr viel Freude, so wie sie es beschrieben hat, aber es wird wirklich an ihr und ihrer Erfahrung, dass sich die Tränen mit Freude mischen, noch einmal so klar, wie ja, dass Trauer zum Leben dazugehört.
Dankeschön, Frau Brinkmöller. Alles, alles Gute nach Berlin und danke, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Frau Kruse, wenn wir jetzt so viele Geschichten gehört haben, wirklich auch oft eben Geschichten, die mit einem ganz schweren Verlust eines lieben Menschen, eines Kindes, Ehepartners zusammenhängen oder auch Trauer, wie wir begleiten, andere Trauernde begleiten können. Wenn Sie jetzt noch für jemand, der nicht angerufen hat, er sagt, er steckt in einer sehr schweren Trauersituation, er kommt irgendwie gar nicht oder sie kommt gar nicht aus dem Loch heraus. Gibt es da konkrete Schritte, Hilfen, wie man da weitergehen kann? Was empfehlen Sie?
Wir hatten schon mit der Familie Daniel oder mit dem Herrn Daniel ja darüber gesprochen und so da war ja auch meine Idee, sich ein Gegenüber zu suchen, sich umzuschauen, gibt es in meinem Umfeld jemanden, vielleicht zu dem ich schon Vertrauen habe oder wo ich ein gutes Gefühl mit dem Menschen habe, den ich erst zunächst einmal ansprechen kann, wo ich aus diesem Loch, wie Sie es beschrieben haben, oder aus dieser Dunkelheit zunächst mal eine Hand oder einen Finger hinausstrecke. Wenn Sie natürlich das kann jemand sein, der auch wirklich das als Beruf hat, also zum Beispiel eine Trauergruppe leitet, oder aber auch jemand, der einfach, zu dem ich so als Mensch Vertrauen habe. Vielleicht kann ich noch anbringen, dass auch wir in der Klinik ein Angebot haben für trauernde Menschen, ein Spezialangebot. Zweimal im Jahr bieten wir eine Woche an, die sich an trauernde Menschen wendet. Diese Woche nennt sich »Meinen Weg neu beginnen«. Meinen Weg neu beginnen. Das ist eine Woche, die ich anleite, wo sie die Menschen, die kommen, in einer kleinen Gruppe, höchstens 5, 6, 7 Leute, gemeinsam die Woche verbringen mit mehreren Terminen, mit Gesprächen, mit Austausch, mit leichten Körperübungen. Also eine Woche, in der sich Wohlempfinden und Tun für meinen Körper mit dem Tun für meine Seele verbindet. Meinen Weg neu beginnen heißt diese Woche. Die findet, der nächste Termin ist vom 30. Oktober bis 4. November, also bald schon in ungefähr 4 Wochen hier in der Klinik. Die nächste findet dann im Anfang nächsten Jahres statt.
Und an der Stelle der Hinweis nicht nur auf die Internetseite von Radio Horeb, wo Sie diese Angaben finden, www.horeb.org, unter dem Informationsfenster zur Sendung Lebenshilfe von heute, sondern auch jetzt wirklich die, für Herrn Daniel auch, der uns ja die Anregung gegeben hat, die Nummern häufiger durchzusagen, auch die Nummer vom Hörerservice an dieser Stelle, 08328 921 110. Die wiederhole ich mal ganz langsam nochmal, die Nummer des Hörerservices. Da können Sie auch nochmal nachfragen. Die Klinik heißt von Wegbecker und liegt in Bad Brückenau. Das ist südlich von Fulda, Malteser Klinik von Wegbecker. Findet man sich ja auch im Internet. Da findet man auch im Internet Bad Brückenau. Aber wenn Sie nicht ins Internet gehen und sich interessieren, zum Beispiel für diese Intensivwoche für Trauernde, meinen Weg neu beginnen, die begleitet wird von Frau Kruse, dann können Sie auch beim Hörerservice anrufen und dort werden Ihnen weitere Nummern genannt. Frau Kruse, wir haben gesprochen gerade eben, was könnte es für Wege geben, darüber sprechen mit anderen. Mir fiel noch ein, wir haben über die Psalmen gesprochen, auch das Gebet, vielleicht das Psalmengebet, das in unserer Seele immer so ein bisschen wie so ein Trampelpfad vorspurt den Weg oder spurt den Weg von der Trauer in die Freude hinein, diesen Weg der Psalmen, sich dem einfach mal zu überlassen auch manchmal.
Eine gute Idee, also ich würde es weiterfassen, sogar Resonanz suchen in der Bibel, in Büchern, auch in Fernsehsendungen. Das sind ja auch Geschichten von Menschen, in Liedern. Es gibt viele Osterlieder natürlich und Auferstehungslieder. Wenn die Musik mein Zugang ist, in Melodien, schauen Sie sich um. Alle Menschen haben getrauert in ihrem Leben und manche haben sehr beeindruckende und hilfreiche Wege sind gegangen, und das haben wir ja schon in der Sendung hier gehört, und davon gibt es viele. Manche haben es in Bücher gefasst und manche in Musik und noch in viele andere Dinge. Das kann helfen, dass ich meinen Weg finde.
Und noch der Blick von der anderen Seite her, wie helfe ich am besten jemanden, der trauert?
Das ist eine gute Frage und die treibt viele Menschen um, deshalb muss ich schmunzeln, weil ich sie oft höre. Ich habe oft gesagt, oder mich haben oft Menschen angesprochen, haben gefragt, wie finde ich denn die richtigen Worte, wenn ich jetzt jemanden begegne, der sein Kind verloren hat oder seinen Ehepartner verloren hat. Ich weiß doch gar nichts zu sagen oder auch zu schreiben. Oft sind wir in der Situation, dass wir etwas schreiben wollen. Ich sage oft, wenn es ums Sagen geht, es geht nicht so sehr darum, dass Sie etwas Gutes oder Schlaues oder Mitfühlendes sagen, sondern dass Sie erst einmal zuhören, sich auf diesen Menschen einlassen. Denn wir kommen wieder dahin zurück, dass jeder Mensch ganz unterschiedlich trauert, sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat, auf die ich nicht mit einer immer passenden Formel antworten kann. Das spüren viele Menschen schon. Sie merken, dass dieses herzliche Beileid oft nicht mehr angemessen ist heutzutage. Deshalb empfehle ich immer, auf den Menschen zuzugehen und dem anderen, dem Trauernden, die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, etwas zu sagen, ein Bedürfnis zu äußern, und sei es auch nur, dass er oder sie im Moment praktische Hilfe braucht oder vielleicht sich freut, wenn man mal etwas einkaufen geht oder etwas für ihn oder sie erledigt. Bis hin dazu, dass derjenige erzählt einfach, und das ist schon sehr, sehr viel wert.
Ich habe von einer Ordensfrau, die Sterbende begleitet hat, ein langes Leben lang gehört. Sie sagte, voll großer Trauer findet man oft keine Worte, aber für sie ist es dann der Name Gottes, ich bin der, ich bin da. Mhm. das ist oft schon die wichtigste Botschaft, dass sie uns eben dieser, ja, vielleicht auch eine Aufforderung an uns in der Nachfolge, diesen Namen Gottes zu leben. Vielen herzlichen Dank, Frau Kruse, für Ihre Gedanken zum Thema, warum wir Trauer zum Leben brauchen. Die rege Anteilnahme an dieser Sendung hat gezeigt, wie wichtig und entscheidend dieses Thema für viele Menschen ist. Wir gucken ja oft nicht hinter die Fassaden von denjenigen, die uns auf der Straße begegnen, die ganzen Lebensgeschichten und Schicksale, die sich dahinter verbergen. Und das Thema, wir trauern und wie können wir Wege zur Trauer zum Leben finden, ist eines, das ganz offensichtlich viele Menschen betrifft. Herzlichen Dank, dass
Vielen
Sie
Dank
uns
auch Ihnen, Frau Fröhlich.
In dieser Sendung dazu Antworten aus der Sicht der Seelsorgerin gegeben haben. Alles Gute Ihnen und wir freuen uns, wenn wir Sie bei Radio Horeb bald einmal wiederhören. Ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche allen Gottes Segen.